Alle Gesundheitsinformationen sind selbst recherchiert. Dieser Podcast ersetzt nicht das Gespräch mit einem Therapeuten oder Arzt. Weitere Informationen findest du in der Infobox.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rush Sleep Crack Repeat, der Drogen-Podcast. Mein Name ist Adriano Raso und ey, ich bin übelst krank. Also entschuldige mich, wenn ich mich heute so ein übertrieben nasal anhöre. Aber ich zieh's trotzdem durch. Heute im Drogen-Podcast geht es um meine Erfahrungen mit GBL. Also ich habe wirklich negative und sogar eine positive Erfahrung mit GBL. Deswegen wirklich dranbleiben bis zum Schluss. Dann meine Drogenkarriere in der Rubrik Wusstest du? Da hörst du mal, wie ich die Drogenleiter hochgeklettert bin. Und du erfährst noch einen ekligen Entzug von mir mit Spice. Ja, Spice hat mich wirklich in krasse Entzugserscheinungsecken gebracht und die will ich nicht mehr haben. Also schön zuhören. Ich hole nochmal tief Luft, denn es geht jetzt los.
Du schwebst auf Wolke 7. Doch irgendwann fällst du.
Rush, Sleep, Crack, Repeat.
Ich möchte dir vorab erstmal kurz erklären, was GBL ist, wie man es konsumiert, wie es wirkt und welche krasse Risiken man mit dieser Droge wirklich eingeht. Und zum Schluss erzähle ich dir Stories mit GBL aus eigener Erfahrung und wobei mir GBL doch noch geholfen hat im Leben. Kaum zu glauben, aber da gibt es wirklich eine Sache, da hat GBL geholfen. Also, GBL ist die Abkürzung für Gamma-Butyrolacton. Und ist bekannt unter anderem als Liquid Ecstasy, Liqui, Schmiere, K.O.-Tropfen und so weiter und so fort. Nicht zu verwechseln jetzt mit GHB, was deutlich höher dosiert werden müsste als GBL für eine gleiche Wirkung. GHB steht unter dem Betäubungsmittelgesetz, was bei GBL nicht der Fall ist, weil es eine Vorläufersubstanz ist. Strafbar ist jedoch der Missbrauch von GBL zur Synthese von GHB. Also man kann sich das so vorstellen, GBL an sich steht nicht im Betäubungsmittelgesetz. Sobald es aber in deinem Körper gelangt, wandelt sich das Lösemittel in GHB um, was wiederum strafbar ist. Was ich aber echt krass finde ist, dass GBL im Blut gerade mal 4-6 Stunden nachweisbar ist. Warum auch viele Vergewaltigungen unter K.O.-Tropfen so schwer nachzuweisen sind. GBL ist eine flüssige, meistens geruchlose und farblose Substanz. Und GBL ist auch wirklich sehr leicht im Internet zu bestellen. So, ich habe jetzt selbst mal ein paar Schlagwörter bei Google eingegeben und ich wurde innerhalb 20 Sekunden fündig. Und hätte ich bestellt, wäre es in 2-3 Tagen auch schon hier. Also ohne Bitcoin, ohne sonst was, also einfach ganz normal. Zack, als würdest du bei eBay was bestellen, bei Amazon. So kannst du auch GBL bestellen. Also wirklich kinderleicht. Man sollte GBL immer, wirklich immer mit einer Milliliter genauen Spritze dosieren, da so kleine Abweichungen schon lebensgefährlich sein können. So eine milde Dosis ist zwischen 1 bis 1,5 Milliliter und man spürt eine körperliche Entspannung, Euphorie, eine sinkende Hemmschwelle sowie eine Steigerung der Libido. Also viele sagen auch, dass es sogar ziemlich angstlösend wirkt. Ab 2,2 bis 3,0 Milliliter kann Übelkeit auftreten und man muss erbrechen. Es kommt zu Muskelzuckungen sowie Verlangsamung des Herzschlags und Atmung bis hin zum Komaschlaf. Also bei noch höheren Dosierungen kann es sogar mit dem Atemstillstand zum Tod führen. Und das erste Mal, als ich selbst auf GBL gestoßen bin, war ich um die 21 Jahre alt, so. Und zu dem Zeitpunkt habe ich viel mit Pep und Ecstasy zu tun gehabt. Ich war bei einem guten Kollegen, bei dem ich damals sehr oft gechillt habe, um zu stoffen halt. Eines Tages wurde mir einer seiner Kollegen vorgestellt. Und es hat wirklich nicht lange gedauert. Da hat mein Kollege erzählt, dass dieser Typ mit Liquid Ecstasy handeln würde. Ich kannte dieses Zeug bis zu diesem Abend noch nicht einmal, aber ich hatte auch keine Scheu, es mal zu probieren, so, weil Liquid Ecstasy hört sich an wie flüssiges Ecstasy, aber eigentlich hat es kaum was mit der Hauptsubstanz MDMA zu tun. Die meisten harmonischen Effekte zum Beispiel sind gar nicht vertreten im GBL. So, da dieser Typ keine Spritze zum Dosieren benutzte, zückte er so eine kleine Feiglingflasche aus seinem Rucksack und ja, drehte den Deckel ab und füllte diesen bis oben hin voll. Ich kippte diesen Deckel dann in meine Fanta und Ecstasy weg. Flatsch. Und ey, es hat wirklich keine 5 Minuten gedauert und ich fühlte mich so ja, leicht angetrunken, sag ich mal so. Ja, anfangs habe ich mich wirklich etwas euphorisch gefühlt. Klar, ist eine neue Droge gewesen. Hey, ist eigentlich ganz nice, dies, das. Aber je mehr Minuten vergingen, desto mehr hat das GBL angefangen, in meinen Kopf zu dröhnen. Also irgendwann war das Gefühl wirklich schon echt unangenehm, weil es meiner Meinung nach zu stark körperlich gelähmt hat. Also ich konnte kaum noch Arme und Beine bewegen. So sprechen war für mich auch noch kaum noch möglich. So. Später wurde mir übel und ich musste mich so krass übergeben. Für mindestens, ungelogen 20, 30 Minuten und zum Schluss schlief ich dann einfach ein, ohne es zu merken. So. Ja, das Ende der Geschichte ist, als ich wieder zu mir kam, war es schon 7 Uhr morgens. Ich sah, wie meine Freunde noch fröhlich am Ballern waren und war erstmal voll sauer, weil ich die ganze Nacht einfach verpasst habe. So. Und das nur wegen diesem Scheißzeug von GBL. Ein Scheiß war das Liquid Ecstasy. Auf jeden Fall, diese Nacht hat mich für die nächsten Jahre von GBL ferngehalten, weil ich nicht nochmal so eine Scheiße wiedererleben wollte. Auf jeden Fall habe ich mir geschworen, würde ich nie wieder GBL ohne eine Spritze dosieren, um es zu konsumieren. Ich möchte jetzt nochmal meine Meinung zu GBL sagen, und zwar, ich war damals auch schon auf ein paar Festivals, da wurde GBL komplett verboten. Also da durftest du eigentlich alles konsumieren, was du wolltest, aber wenn du jemanden gesehen hast, der mit GBL gehandelt hat oder der GBL konsumiert hat, dann konntest du zum Veranstalter gehen und diese Person melden, weil man einfach nicht wollte, dass irgendwelche Sexualdelikte hervorgerufen werden oder ich sag mal so keine Todesfälle von GBL auf diesem Festival geschehen sollten. Also das Zeug ist wirklich immens gefährlich. Also 1 Milliliter, also 0,1 Milliliter kann wirklich schon sehr, sehr nach hinten losgehen. Und was ich noch sagen wollte ist, das Zeug als Langzeitkonsument ist wirklich die Hölle. Also ich habe Freunde gehabt, die das wirklich, ich sag mal, nicht nur über Monate, sondern über Jahre genommen haben. Und ja, die Entzüge sollen wirklich der pure Horror sein. Also es geht los mit Angstzuständen, akustischen Halluzinationen bis hin zu wirklich übelst krassen optischen Halluzinationen. Also man gerät wirklich in ein Delirium, da will man wirklich nicht sein. Das Problem ist, wenn man die Scheiße kalt entzieht, kann das bis zu 12 Tage andauern. Also es ist wirklich nicht zu empfehlen, GBL so oft, wenn man es schon nehmen muss, warum auch immer, weil ich finde, GBL ballert genauso wie Alkohol. Also da ich selber ja noch nicht mal Alkohol mag, habe ich noch nie irgendwie den Drang gehabt zu sagen, hey Leute, komm, wir holen uns heute ein paar Milliliter GBL. Also ich mag einfach keinen Alkohol und deswegen mag ich, glaube ich, auch keinen GBL. Aber naja, es gibt halt Leute, die trinken gerne und die mögen wahrscheinlich auch gerne diese Wirkung von GBL. Ich bin's nicht. Auf jeden Fall, wenn man sich das schon über mehrere Monate täglich jede 3 Stunden geknallt hat, weil man muss sich das wirklich jede paar Stunden knallen, ansonsten kommt man nicht klar. Bei meinen Freunden war das so, sie hatten immer so 3 Stunden, also jede 3 Stunden 2, irgendwas haben die sich geknallt und ja, man durfte einfach nicht unter den 3 Stunden nochmal einen knallen, weil man sonst in diesen komatösen Schlaf gefallen wäre. Ist aber sogar oft passiert, dann sind die Leute einfach so weggeschmiert. Fanden das lustig, wenn sie wieder aufgewacht sind und die gleiche Scheiße ging von vorne los. Ich fand das einfach nicht so nice, weil es gab wirklich Momente, da konntest du den Leuten ins Gesicht klatschen und die wurden einfach nicht wach. Also das war wirklich wie eine Vollnarkose, sag ich mal so. Du hättest die Leute wahrscheinlich sogar piercen können, die hätten es nicht gemerkt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das Zeug wirklich monatelang nimmt, dann kann der Entzug wirklich hardcore werden. Also wie Heroin, nur noch schlimmer, haben manche gesagt. GBL ist die kleine Schwester vom Heroin. Das musste ich mir jetzt schon öfter anhören. Aber jetzt kommt's bezüglich dem Heroin. Ich habe im Sommer 2017 meinen Bruder nach Deutschland eingeladen gehabt. Er kam nach Deutschland und wir haben ihn vom Bahnhof abgeholt, sind nach Hause gefahren, haben uns auf meinen Balkon gesetzt und das Erste, was er mir so gesagt hat, ist so, pass auf, ich muss dir das jetzt sagen, weil ich komme da eh nicht drum rum. Ich bin heroinabhängig. Also für mich war das erstmal ein übelster Flash, aber da ich in Wolfsburg wohne und ich kenne hier wirklich null Hotspots für Heroin. Also das nimmt kaum einer hier, glaube ich. Und wenn, dann machen sie es echt sehr gut und man sieht es einfach nicht. Also auf der Straße ist hier kaum ein Penner und keiner nimmt Heroin, also keine Ahnung. Oder ich krieg's halt nicht mit. Nicht so wie in anderen Großstädten. Und ich habe ihn dann ins Gesicht gesagt, so pass auf, das Ding ist, wir können dir jetzt hier kein Heroin besorgen und es gibt hier auch keinen Spot, wo man dir irgendwo jetzt Heroin besorgen kann. Und es wären einfach jetzt die 10 schlimmsten Tage deines Lebens wahrscheinlich werden. So. Aber komm, pass auf, ich bin bei dir und zusammen stehen wir das durch. Das hat nicht lange gedauert. Also es hat wirklich 5, 6, 7 Stunden gedauert. Da hat er schon angefangen, ein paar Ausbrüche zu zeigen und zu sagen, ja, pass auf, dann fahre ich weiter zu unserem Bruder nach Holland. Der kennt da bestimmt irgendwelche. So, gib mir Geld, ich nehme Zug, ich will da jetzt hin. Und also es hat wirklich eine Menge Arbeit gekostet, den irgendwie wieder runterzubekommen. Und ich habe sogar versucht, dann irgendwo rumzutelefonieren, um ihn vielleicht, ja, keine Ahnung, so ein bisschen was ranzuholen, damit er wenigstens die Tage ja nicht in einen gefährlichen Gesundheitsstatus gerät. Weil das ja wirklich echt nach hinten gehen kann. Hab aber keinen erreicht. So, ich hatte aber einen Kollegen, der meinte, er hätte schon mal gehört, dass Leute, die heroinabhängig waren, mit GBL entgiftet haben. Also, ich sag mal nicht eine Suchtverlagerung entwickelt haben, aber die sind vom Heroin runtergekommen durch GBL. Also er war damals selber GBL-Konsument und dann bin ich mit meinem Bruder zu denen hingefahren. Was heißt, er war GBL-Konsument? Das war eine laufende Apotheke, also da war wirklich, da war Tilidin, da war Oxycodon, da war wirklich die ganze Palette da. Was er aber gegeben hat, ist ein bisschen Morphin haben wir, glaube ich, bekommen gehabt und GBL hauptsächlich für die nächsten 10 Tage. Also ich habe das irgendwie so mit ihm abgemacht, dass ich ihn alle zwei bis drei Stunden, glaube ich, 2,0 bis 2,2 ml geschossen habe. Am ersten Tag war das alles noch ziemlich okay und man muss sich das so vorstellen, nach jedem Schuss ist mein kleiner Bruder irgendwann erstmal ruhiger geworden und dann einfach eingepennt. Dann hat er erstmal so seine 2 Stunden gepennt und in der letzten Stunde ist er so langsam wach geworden, hat gemerkt, dass das Scheißzeug wieder aufgehört hat zu wirken. Und dann mussten wir immer drauf warten, dass diese letzte Stunde vorbeigeht. damit er wieder den nächsten Schuss nehmen konnte. Aber am zweiten Tag hat sich das wirklich mit seinen Rückenschmerzen verschlimmert und wir haben das alles versucht zu kühlen und ja, er hat wirklich in den komischsten Positionen gepennt, also wirklich wie zusammengeknetet sah das aus. Das sah wirklich nicht mehr bequem aus. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die auf meinem Instagram-Profil veröffentlichen werde, aber man kann sich das so vorstellen, wie wenn du so einen Besoffenen auf einem Sofa sitzt und ja, der vom Sofa runterknallt und so liegen, so wie er liegen bleibt, so hat er einfach nachts gepennt oder tagsüber. Ich war wirklich fast Tag, Nacht wach mit ihm, damit ich das ja, mit dem GBL auch, also ich habe das immer für ihn dosiert und ich wollte nicht, dass er da alleine rangeht. Deswegen war ich immer Tag, Nacht wach sozusagen. Das Ding ist, alle drei Stunden musst du dir dabei so einen Schuss geben. Und das ist auch nachts so. Das heißt, du schläfst davon nicht wirklich. Auch wenn du manchmal davon wegschmierst, also kurz wegnippst, sage ich mal so, ist das nicht wirklich Schlaf. Das heißt, auch nachts um 1 ist er kurz wach geworden, Schuss, bam. Dann wieder um 4 wach geworden, Schuss, bam. Um 7, Schuss, bam. Und das ging 10 Tage lang. Ich habe davon so eine Dokumentation gehalten, weil ich wollte auch nicht, dass er unter den 3 Stunden noch einen Schuss nimmt, weil das ja auch wirklich sehr gefährlich enden kann. Deswegen musste ich mir die Uhrzeiten, wann er diesen Schuss bekommen hat, immer notieren. Aber im Endeffekt nach diesen 10 Tagen, also nach dem 8. Tag, ging es ihm schon langsam besser. Die Rückenschmerzen waren zwar echt hardcore noch. Und am 9. Tag, 10. Tag hat er sich eigentlich sogar dafür bedankt, dass er so einen krassen Entzug bei mir machen konnte, bei seinem Bruder und nicht nur irgendwo in so einer Klinik oder so. Hat sich den letzten Schuss direkt im Flughafen gegeben, bevor sein Flieger hochging. Ja, und in Italien war er dann erstmal clean. Und das ist die einzige positive Story, die ich von GBL kenne. Also GBL hat meinen kleinen Bruder vom Heroin weggeholt.
Wusstest du?
Und heutigen Wusstest du, kläre ich dich mal auf, wann ich mit was wirklich angefangen habe. Also ich war wirklich einer, der sehr, sehr jung mit Drogen experimentiert hat und allgemein schon mit legalen Drogen, also wie mit Zigaretten. Ich fange mal direkt an. Also ich habe angefangen zu rauchen mit 11. Und zwar, ich habe mir eine Zigarette von meinen Eltern geklaut, bin auf unserem Hof gerannt in die Scheune. Wir hatten damals so einen alten Bauernhof, sage ich mal, ohne Tiere. Das waren 1600 Quadratmeter oder so. Bin dann in die Scheune gerannt, habe mich unter das Auto gelegt und habe da meine erste Zigarette auf Backe geraucht. Voll stolz, wie so ein übelster Idiot, Alter, unterm Auto. Keine Ahnung. Mit 12 dann habe ich mein erstes Gras beim Kumpel gekauft. Das waren circa 0,3. Das war so wirklich ein ganz kleiner grüner Klumpen, so richtig, ja, eingerollt, so richtig eingeknetetes kleines Stückchen Gras für 7 Euro oder was. Doch, das war glaube ich schon Euro, 7 Euro. Und ich habe das auch nicht gleich geraucht, so. Ich bin damit, glaube ich, eine Woche mit rumgerannt, habe das manchmal noch unter mein Kopfkissen gepackt abends, wenn ich pennen gegangen bin. Und ja, manchmal habe ich das rausgeholt und habe mal drin gerochen und dann dachte ich mir so, ja, krass, ich habe hier was Illegales. So, wow, das sind Drogen, Alter. Ich bin der King. Keine Ahnung, das denkt man wahrscheinlich so als Kind. Keine Ahnung, oder ich war der Einzige auf dieser Welt. Mit 12 habe ich dann auch das erste Mal Bon geraucht, so. Also das war die Zeit, wo ich auch das erste Mal, so die ersten Mal Alkohol probiert habe. Und ich weiß noch ganz genau, das war bei uns hinter der Schule. Das war so ein kleines, ja, so ein kleines Waldeck. Wenn man da so durch zwei Gebüsche gegangen ist, auf einmal stand man so wie in so einem Wohnzimmer. Das war wie alles abgeholzt und ein schönes, offenes Stück Wald. Und man konnte dich von außen auf jeden Fall nicht drin sehen. Und da haben die Größeren, ich sag mal die Größeren, die waren wahrscheinlich damals 15, 16 so und ich war 12. Die haben da schon öfter gekifft gehabt. Und ja, da habe ich dann meine erste Bon geraucht. Da waren so 2, 3 Bänke. Und ich weiß noch ganz genau, ich musste mich auf so eine Bank legen und habe einfach so mein Lehm abgepimmelt und dachte mir so, krass, das haut einen aber ganz schön weg. Das ist krass, krass. Also ich habe auch krasse Lachflashs gehabt und alles. Aber ich fand das fürs erste Mal einfach echt brutal so. Hat mich einfach komplett weggedrückt in diese Bank so. Ja, dann habe ich erstmal so mit von 12 bis 15 bestimmt viel gekifft und Party mit Alkohol gemacht. So öfter mal so eine Hausparty, dies, das. Halt voll die Kiddie-Party, so weißt du. So mit 15, 16 so das erste Mal Pep gezogen. So und zeitgleich auch so die ersten Ecstasy-Pillen geschluckt. Das war dann auch bei Kollegen manchmal und da hat man sich dann einfach durchprobiert, so was Pep so wirklich ist. Und da habe ich auch angefangen, so die Musik erstmal mit der Musik zu experimentieren. So, ich habe Hard Tech nicht gleich gehört. Ich glaube, davor war noch was anderes. Das war, glaube ich, ein bisschen Schranz davor. Dann rüber zum Hard Tech und darauf erstmal kleben geblieben. Also Pep, Dinger und Hard Tech. Das verlief dann auch so 2 Jahre, so mit 16, 17, 18, habe ich halt so ziemlich viele Wochenenden total, also wirklich totalen Mischkonsum gehabt. So, ich sag mal, Mischkonsum von Tabak, Alkohol, Gras, Ecstasy und Pep. Und ja, hin und wieder gab es dann mal zwischenzeitlich so Pilze, Salvia, Spice, die Scheiße, davon wirst du noch was hören. Und von Pilzen hatte ich im Sommer 2016, also da konnte ich wirklich, glaube ich, nicht genug davon kriegen. Da habe ich mir so eine Zuchtboxen geholt, die konnte man sich aus Holland bestellen. Und das waren 10 Zuchtboxen. Und aus einer Zuchtbox konntest du 4-mal ernten, also 3 bis 4-mal, wenn du alles schön steril gemacht hast. Und ich hatte 10 Zuchtboxen und von jeder so 3-4 Mal geerntet. Also du kannst dir vorstellen, was das für ein Sommer war. Also wir sind, glaube ich, mehr in der Pilzwelt rumgesprungen als in der Realität. Ja, das verlief dann so ganz normal, so bis 23, so 16, 23. Und mit 23 habe ich dann meinen allerersten echten Kokainrausch gehabt, so. Also ich habe öfter mal irgendwo mal eine Bahn Koks gezogen, habe aber nie wirklich was davon gemerkt und jeder meinte nur, sei froh, dass du nichts davon merkst, weil es ist eh zu teuer und wenn du es eh nicht merkst, sei froh, dann kannst du an dem Pep bleiben, so weißt du, bei Pep bleiben. Dann habe ich einfach mit Pep meinen Arbeitstag am Fließband bewältigt, aber irgendwann kam ich einfach zu einem Kollegen, der hatte echt krasses Koks und da habe ich gemerkt, wow, das ist ja ganz nice, weil hast du ein bisschen geballert, warst übelst drauf, bist nach Hause gefahren und nach 1-2 Stunden war alles wieder easy und du konntest einfach pennen gehen und das war für mich das einzige Positive, was ich wirklich damals am Koks fand, so nur drauf sein, wenn du drauf sein willst und nicht noch 9-12 Stunden danach abfangen, das habe ich eh bei Pep immer gehasst, so. Ja, dann so mit 24 Ecstasy komplett sein gelassen, wegen halt meinen ersten Filmschiebereien, sage ich mal, auf dem Festival und alles. Das habe ich halt mit Ecstasy erlebt und dann dachte ich mir, okay, das ist meine Horrordroge, an die darf ich nicht mehr ran. Und ja, Pep allgemein auch nicht mehr am Wochenende geballert, sondern nur noch zum Arbeiten, sage ich mal, nur noch als Arbeitstier benutzt. Und am Wochenende dann eigentlich, Kokain und Gras konsumiert, so. Irgendwann kam auch die Zeit, da habe ich mit dem Kiffen aufgehört gehabt. Da habe ich dann aber so eine kleine Suchtverlagerung gehabt auf Alkohol und Lyrika. Obwohl ich eigentlich Alkohol gehasst habe, habe ich keine Ahnung. So 2-3 Monate Alkohol auf einmal angefangen zu lieben. So ganz komisch, wenn man erstmal da reinkommt. Ja, dann gewöhnt man sich auch daran. Und Lyrika, das sind so Neuroleptika, also... Ja, das sind so angstlösende, GBL-ähnliche, sage ich mal, Tabletten. Die machen dich so ein bisschen schwummrig, ein bisschen locker und, keine Ahnung, was ich daran so gemacht habe. So, dann mit 25 habe ich dann wirklich ab 25 Jahren circa habe ich täglich gekokst und gekifft. Und ja, bis zu diesem Italien-Urlaub, da habe ich dann das erste Mal halt Crack probiert. Ja, und da war dann alles vorbei. So ab 25,5, sage ich mal so, habe ich dann täglich Crack und Gras konsumiert im Wechsel. Also Gras zum Runterkommen vom Crack und Crack zum Hochpushen vom Gras. Völlig behindert auf jeden Fall. Und ja, mit 27 dann komplett mit allem Schluss gemacht. Und seitdem bin ich einfach komplett clean und ohne einen Rückfall. Das war meine Drogenkarriere. Also, ich kann nicht im Allgemeinen über Entzugserscheinungen sprechen, sondern nur so, wie ich sie erlebt habe, so mit Gras und Kokain bzw. Crack. Und meine erste Entgiftung hatte ich so mit, ich glaube, 21, 22 so. Ich habe da schon mindestens 5 bis 6 Jahre fast täglich gekifft so. Und ja, irgendwann brach bei uns so dieser Spice-Hype aus und die meisten rauchten dann nur noch Spice bei uns. Und ja, das ging schnell in die Hose bei mir, weil wenn ich mal nichts zu kiffen hatte, also bei Gras jetzt, war ich nur etwas unruhig oder konnte halt ja schlecht einschlafen und ja, war nachts einfach öfter mal wach geworden oder so. Und ich hatte die Tage darauf einfach den übelsten Rededrang, was jetzt aber eigentlich nicht so krass negativ ist. So. Was mir persönlich auch stark aufgefallen ist, dass ich oft zu hastig war und sehr oft Sachen umgeschmissen habe, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Flasche am Tisch greifen wollte oder ein Glas oder so. Und ja, ich musste mich erstmal wieder an die normale Motorik gewöhnen, sage ich mal so. Als ich aber mit Spice angefangen habe, war das alles komplett anders. So. Ich habe damals mal so einen Kollegen gekannt, der das mit der Zeit selber verkauft hat, weil er da mega günstig rankam. Und somit konnte ich einfach bei ihm für einen Zehner locker 5 bis 10 Gramm abkaufen. Also fast für nichts. Und man muss sich das auch so vorstellen, so ein Spice-Joint wirkt sehr, sehr intensiv. So, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht bewusstlos raucht, was wirklich sehr schnell mit nur einem weiteren Zug möglich war. Also echt saugefährlich das Zeug eigentlich. Das Ding ist, leider hält die Wirkung nicht wie beim Gras-Joint so ein paar Stunden, sondern locker nur 20 bis 30 Minuten. Dann sind die Augen auch wieder normal und man muss, wenn man high sein will, wieder einrauchen. So, man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, wie viele Spice-Joints ich am Tag konsumiert habe, nur um dauerbreit zu sein. So, wie bei Gras baut sich auch beim Spice eine gewisse Toleranz auf, sodass das Spice mit der Zeit immer mehr werden musste oder immerhin immer stärker werden musste. Und ja, irgendwann war ich wirklich komplett Spice-abhängig. So, wie hat sich das eigentlich bemerkbar gemacht? Also, bei mir war das so, man muss sich das jetzt so vorstellen, Spice ist nicht, wie man denkt, aus irgendwelchen natürlichen Kräutern entstanden, sondern man benutzt teeähnliche Pflanzen, die nicht so stark kratzen, wenn man sie raucht. Und diese Pflanzenteile besprüht man dann mit psychoaktiven Substanzen, also Chemikalien. So bei Spice sind das künstliche Cannabinoide gewesen. Aber das ist noch nicht alles. So die Hersteller, die meist aus China kamen, haben das damalige JWH018, so nannte man die ersten Spice-Mischungen, mit Heroin-ähnlichen Substanzen vermischt, so damit der Konsument schnell in eine Abhängigkeit gerät. Und das wusste damals noch keiner, da es noch total unerforscht war. Das war halt die Startzeit. Es war einfach komplett unerforscht. Und als ich dann mal aufgehört hatte, weil ich wirklich die Schnauze voll von dem Zeug hatte. Irgendwann konnte ich es wirklich nicht mehr riechen. Das war nicht so ein angenehmer Geruch wie bei Gras, sondern das ist was ganz Doofes. Also so, als würdest du irgendwelche Herbstblätter verbrennen und bäh. Also überhaupt nicht angenehm. So. Auf jeden Fall, als ich dann mal die Schnauze voll damit hatte, musste ich wirklich das erste Mal durch die Hölle gehen. Also wirklich immens starke Entzugserscheinungen. Das fing an mit starken Schweißausbrüchen bis hin zu Muskelzucken und Muskelkrämpfen. Also da war wirklich alles dabei. Ich habe das einfach nicht lange ausgehalten und habe mir wegen den starken Entzugserscheinungen unbedingt immer wieder einen neuen Nachschub geholt. Irgendwann war mir klar so, dass ich diesen Spice-Entzug nicht alleine und ohne Medikamente schaffen würde. Also ging ich in eine Entzugsklinik und ich weiß noch ganz genau, dass die meisten, die dort drinnen waren, wegen Heroin, Kokain, Alkohol, Crystal und sonst was da drinnen waren. Und damals war ich wirklich der Einzige, der wegen Spice dort drinnen saß. Also wirklich einer der Ersten sozusagen. Ja, die erste Woche wurde ich halt viel mit Benzos behandelt, also Benzodiazepine behandelt. Und ja, jeden Abend dann mit Diazepam in den Schlaf katapultiert. Ja, da man keine Drogentests auf Spice machen konnte, durfte ich für den ganzen Aufenthalt keinen Besuch erhalten. Also ich habe 3 Wochen entgiftet und hatte keinen Besuch. Achso, was aber wirklich nochmal krass war, ist die Tatsache, dass in meinem Urin 1 bis 2 Wochen lang Heroin nachgewiesen werden konnte. Also allein vom Spice-Konsum konnte man Heroin auf dem Urinstreifen erkennen. Und das ist eigentlich nochmal die Bestätigung dazu, dass da wirklich Sachen drin sind, die da nicht reingehören. Also das hat nichts mehr mit Gras zu tun. Und wirklich, lass die Finger von Spice, also von legalen Kräutermischungen. Das ist wirklich weit, weit entfernt von dem echten Gras. Ich sag mal so, Mutter Natur macht das schon richtig, das mit der Wirkung in der Pflanze. Also fass die Scheiße auf jeden Fall aus China echt nicht an. Das ist es nicht wert. Und bei meinem Crack-Entzug war das so, dass ich von einem auf den anderen Tag halt aufgehört habe. Und dass ich, ja, du musst dir das so vorstellen, ich bin einfach in so einen Winterschlaf gefallen. Also ich bin irgendwann so abends eingepennt, hatte halt den letzten Kopf irgendwann nachmittags geraucht gehabt, bin dann abends eingepennt und hab dann erstmal den ganzen Abend, die ganze Nacht bis zum nächsten Morgen durchgepennt. Wollte dann morgens aufstehen, weil ich halt auf Toilette gehen wollte und hab gemerkt, fuck. Also es hat sich wirklich so angefühlt, wie als hätte ich keine Muskeln. Also ich konnte mich kaum bewegen. Also es war wirklich so, wie als wäre ein LKW über mich gefahren. Ich habe davon auch in der ersten Staffel eine Episode gemacht, vom LKW überrollt. Da kann man sich das nochmal sehr gut anhören, wie das dann wirklich im Detail für mich war. Aber im Großen und Ganzen wirklich, wie als hätte mich ein LKW überrollt und ich konnte nicht aufstehen, als hätte ich jeden einzelnen Knochen gebrochen gehabt. Ja, und das ging da so 2, 3, 4 Tage. Also ich bin nur aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen, wenn es dann mal möglich war. Also meine Frau hat mir dann geholfen. Und ja, ansonsten war das dann einfach mehr mit der Psyche verbunden. Also körperlich war das wirklich nur wegen, ich war halt entkräftet. Ich habe mich ja monatelang komplett hochgepusht gehabt und dann von einem auf den anderen Tag hat man sich einfach nur mega entkräftet gefühlt. Also null Kraft, egal was ich machen wollte. Ich konnte die erste Zeit nur nicht mal richtiges Glas Wasser halten. Also so schwach muss man sich das vorstellen. Ja, das war erstmal das zu den Entzugserscheinungen. Ja, ich hoffe auch in dieser Episode war für dich etwas Interessantes dabei. Wie immer habe ich das alles aus meinen eigenen Erfahrungen erzählt. Ich recherchiere natürlich immer was dazu, aber das meiste kommt aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich bin total platt. Wie gesagt, ich bin krank. Ich mache jetzt Feierabend. Ich wünsche dir noch ein angenehmes, entspanntes Wochenende. Und wenn du willst, hören wir uns nächsten Freitag wieder im Drogen-Podcast. Rush, Sleep, Crack, Repeat, Stay Clean.
Rush, Sleep, Crack, Repeat.